Ich glaube, es wird erst jeder, und das ist jetzt kein besserwisserischer Bruch oder so, es wird erst jeder merken, wenn es für die Beerdigung meines Vaters kein Wirtshaus mehr gibt, werden wir erst aufwachen. Wir merken immer erst dann, und das ist nicht nur im Tourismus, wenn was komplett weg ist, dann fangen wir an aufzuwachen und das ist dann zu spät. Wenn ich wählen kann, wenn ich chicken kann, wenn ich saufen kann und vor allem mit dem Auto fahren kann, dann kann ich auch selber über mein Leben entscheiden. Vor 30 Jahren hat es geheißen, okay, der geht jetzt in Pension, der lebt nur 2 Jahre, dann stirbt er. Jetzt lebt er aber 25 Jahre und das müssen wir irgendwie finanzieren. Das heißt auch, wir sollten später anfangen zu arbeiten. Am Ende des Tages, und das sage ich immer meinen Mitarbeitern, wisst ihr was? Und bei mir war Nicolas Cage und so viele Künstler sind da. Weißt du, der muss auch jeden Tag einmal scheißen gehen. Das ist, Entschuldigung, aufs Klo gehen, der muss auch immer. Und das macht ihn so menschlich.
Willkommen zu Zeitausgleich, dem Podcast zur Arbeitswelt in Österreich. Was kommt? Was bleibt? Was können wir gestalten? Darüber sprechen wir. Vielseitig, kritisch, authentisch.
Herzlich willkommen zu Zeitausgleich. Mein Name ist Katja Haag und ich bin CEO von Jobs.at. Und heute habe ich einen sehr spannenden Gast an meiner Seite. Und ich freue mich schon den ganzen Tag auf folgende Frage. Sepp, was machst du?
Hallo Katja. Freut mich, hier sein zu dürfen. Aber ich mache jetzt Podcast mit dir.
Ja, freue ich mich auch drauf. Ja,
Wahnsinn. Ansonsten koche ich.
Ja, sehr gut. Genau darum geht's auch. Wir haben das Thema heute ausgewählt: Gastronomie, Hotellerie, Genuss, alles, was dahinter steckt. Und da bist du ein spannender Gast und Experte in dem Feld, glaube ich. Grundsätzlich, du kennst das Thema Zeitausgleich, Arbeitsmarktthemen in Österreich. Und eins, was mir auch persönlich auffällt, ich bin ein Genussmensch, gehe gerne essen. Mir begegnet das sehr häufig. Also ich bin auch sehr oft, dadurch, dass ich reise, viel in Restaurants unterwegs. Und man hört einfach überall Leid in der Gastronomie, in der Hotellerie. Fachkräfte fehlen. Die Leute sind nicht happy, man kriegt sie nicht gehalten. Das ist so ein bisschen das Thema, worum es sich heute dreht. Und deswegen bin ich sehr froh, dass du heute hier bist. Ich habe so ein bisschen recherchiert, ein bisschen angeschaut, was du so machst. Und man hat das Gefühl, bei dir ist diese Not nicht so zu spüren. Du bringst sehr viel Freude mit dabei. Aber trotzdem, glaube ich, bist du dadurch, dass du einfach dich in diesen Kreisen bewegst und viel Kontakte hast, kannst du aus dem Nähkästchen plaudern, was man vielleicht besser machen kann, was die Herausforderungen sind. Und darüber möchte ich gerne heute mit dir sprechen.
Sehr gern.
Sehr gut. Ich
kann über alles reden.
Das ist gut.
Faktisch, fast alles.
Ja, wunderbar. Ich würde eingangs mal sagen, ich habe es gesagt, du strahlst eher eine natürliche Freude an dem Beruf aus. Du machst es auch in 5. Generation, 4. Generation.
Ich hatte jetzt das Hotel in 5. Generation. Seit 1. Dezember führt es unser Sohn Felix in der 6. Generation.
Wahnsinn. De facto. Ja, Hut ab. Also es ist ja eine tolle Entwicklung. Ich meine, das kenne ich auch von vielen verschiedenen Freunden, andere Gastronomen, dass das oft der Fall ist, dass es so ein Familienbetrieb ist, der weitergegeben wird. Was ja eine tolle Entwicklung ist. Meinst du, das wird auch zukünftig so sein? Gibt es Gastronomen, die das weitergeben in der Familie? Jetzt bei dir hat es geklappt, Felix übernimmt. War das eine große Herausforderung? Hat er das gerne gemacht?
Also eines muss man sagen, das muss man heutzutage mit großer Demut und Dankbarkeit annehmen, wenn man wen findet aus der Familie, die das übernehmen wollen. Und es ist nicht alles so honigschleckend im Tourismus. Und darum im Vergleich, wie vor 40 Jahren, als ich den Betrieb übernommen habe, meiner Eltern, damals hat mein Vater noch gesagt, übergeben heißt nicht mehr leben, der war bei weitem noch nicht im Pensionsalter. Er hat sich hinausgedrängt gefühlt und so. Und wir haben einfach klare Richtlinien vor 5 Jahren als Elternteile. Wir haben ja 3 Kinder als Elternteile vorgegeben, gesagt, wenn es wer machen will, den Stammbetrieb, ich habe noch 5 andere Betriebe, den Stammbetrieb zu übernehmen. Also das, was über Generationen schon von unserer Familie geführt wird. Dann freuen wir uns darüber. Und dann ist es großartig, wenn die Kinder sagen, nein, sie haben keinen Bock drauf, dann ist das für uns auch okay. Nämlich okay, dass wir dann wissen, wir können uns anders orientieren, wir können was anderes aus diesem Hotel machen oder wollen es weiterführen. Und das ist einer der springenden Punkte, das ist der Unterschied zu der Generation vor mir, die mir übergeben haben, die haben immer betont, wir haben es nur für euch gemacht und das stimmt nicht. Man macht es immer für sich selber. Man macht alles im Leben für sich selber und vor allem, wenn die jetzige Generation auch viel jünger und viel kompetenter und weltoffener ist, also wie das noch damals war, 91 oder 92, wie ich nach Hause gekommen bin, dann hat das schon was mit uns gemacht, mit der Gesellschaft. Und das finde ich ganz großartig.
Ja, toll. Hattest du dich damals gezwungen gefühlt, dass du das Unternehmen übernimmst? Du sagst jetzt, ihr habt, also irgendwo ist da ja ein Zwang oder ein Druck, der auch ausgeübt wird.
Natürlich, das ist, also dir wird sofort sein Schuldgefühl eingebläut. Also natürlich, ich war der Erstgeborene, eben wenn man sagt, man hat es nur für euch gemacht. Und der Erstgeborene hat immer die Verantwortung des Hofs, wie bei den Landwirten, wie bei am Bauernhof oder wie eben im Hotel auch, die Verantwortung damals gehabt und gesagt, ja, irgendeiner muss es ja machen.
Ja.
Und ich war faktisch alternativlos. Und das ist ja was Erzkatholisches. Also Schuldgefühle sind was Erzkatholisches. Und von dem wollte ich ja meine Kinder befreien. Und der Felix, als mittleres Kind von dreien, hat eben gesagt, für ihn kommt nichts anderes in Frage, als den Betrieb zu übernehmen. Aber jetzt ist er 30 und hat sich die Welt angeschaut, hat ganz was anderes gemacht und das finde ich ganz notwendig. Du musst in der Zeit zwischen 20 und 30 in die Welt hinaus, dass das Hirn aufreißt und dass du ganz andere Gesellschaften, ganz andere
Impulse,
soziale, geografische, auch kulinarische Welten kennenlernst. Und das ist ganz wichtig für einen weltoffenen Mensch. Tourismus ist was Weltoffenes. Und das ist, und darum bin ich auch dankbar im Nachhinein, dass ich das alles machen durfte, weil ich bin ja damals auch mit 18 hinaus und habe zuerst in Italien die Sprache gelernt, damit ich mir die Sprache erlernen leisten kann, also den Kurs und die Schule leisten konnte, musste ich daneben arbeiten und so. Das war dann Frankreich und Amerika, war es immer wieder das Gleiche. Und das kann man heute im Tourismus und das ist das Geile daran. Mhm. Also heute kannst du eh schon fast alles. Aber so jetzt, ich habe einen Freund, der ist Tischler in Los Angeles. Okay. Aber im Tourismus suchen sie dich einfach. Wenn du einen geilen Job machst, wenn du das liebst, Dienstleistung oder auch jeden oder die Chance hast, jeden Tag 100 neue Freunde kennenzulernen an der Bar oder sonst irgendwo, dann ist Tourismus und die Welt steht dir offen, das Richtige.
Ja, absolut. Du hast was Schönes gesagt. Also ich meine, man fragt sich ja jetzt gerade so nach Corona-Krisenniveau vorher jetzt mehr offene Stellen denn je im Gastronomiebereich, Hotellerie. Bei uns sind es auch 10% der Jobs, die ausgeschrieben sind auf Jobs.at, sind im Gastro- und Hotelleriebranche.
Im touristischen Bereich.
Genau, in dem touristischen Bereich. Auf der anderen Seite sehen wir Arbeitslosenquote in dem Bereich super gering, was ja toll ist, aber es fehlen einfach de facto die Leute, die es machen wollen. Was glaubst du, woran liegt es?
Also es ist in keinem Land so ausgeprägt wie in Österreich, dass die Dienstleistungsgesellschaft auseinanderdriftet von jener der Freizeitgesellschaft. Was meine ich damit? Dass wir vor allem Mitarbeiter finden, die im Leisure-Bereich, also in der Ferienhotellerie oder an den Wochenenden, also die dann da sind, wenn die anderen Freizeit haben. Mhm. Ich hätte genügend Bewerbungen gehabt von Montag bis Donnerstag, aber gerade von Donnerstagabends bis sonntags findest du fast keinen mehr. Und das hat mit vielen Komponenten zu tun. Aber die Mentalität ist eine besondere. Die Mentalität in Österreich, dass man immer glaubt, also die Welt hat nur zu funktionieren, für mich in die Arbeitswelt von Montag bis Donnerstag und dann habe ich Freizeit. Und gerade das ist das Schwierige. Vielleicht hat es mit fehlenden Kinderbetreuungsplätzen zu tun. Vielleicht hat es mit anderen Angeboten zu tun. Aber Fakt ist, und das kriegen wir im Tourismus nicht weg, dass wir eben dann da sein müssen, wenn die anderen Freizeit haben. Das heißt, es ist familienfeindlich. Es ist nicht familienlustig. Es wäre familienlustig, wenn man andere Systeme, andere Werkzeuge dafür hätte. Und da gäbe es genügend Ideen. Aber meistens scheitert man an anderen Dingen. Also das ist einmal der Hauptgrund. Österreich ist hier speziell. Und das, was du vorher gesagt hast, wenn du viel reist, und da habe ich mich gefragt, du wirst sicher nach Spanien reisen, du wirst sicher noch ans Meer gereist sein, irgendwann aber im letzten Jahr, dort ist es nicht so. Mhm. Dort ziehen sie das einfach durch, weil sie auch wissen, das erhält mein Leben. Und ich bin einfach nach wie vor der Meinung, dass es großartig ist, du kannst großartiges Geld verdienen. Und mir tut dieses Gastronomie-Bashing von allen Interessensgruppen einfach so weh. Das nervt mich. Und dann muss ich sagen, dann hat es mich auch natürlich getroffen letztes Jahr im März. Und dann schließt sich der Kreis mit deiner Anfangsfrage. Und ich stand vor einer fast unlösbaren Aufgabe, dass ich einen Betrieb hatte. Und das war der Stammbetrieb, er ist zwar der kleinste, aber ich stand auf einmal ohne Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da, weil wie es halt so ist im Berufsleben, hast du wen, der die soziale Kompetenz nicht hat, einen Führungsmitarbeiter oder zwei, und die sprengen dir den Laden und dann arbeitet dir keiner mehr, wenn man die Kontrolle darüber verliert. Und das gebe ich ehrlich zu, mein Fehler war damals, die Kontrolle verloren zu haben oder es laufen hab lassen, und dann war einfach keiner mehr da, und darum habe ich dann Sepp, was machst du entwickelt, oder mit Freunden, die haben die Idee gehabt und ich war halt dann der Schmähführer. Und jetzt habe ich in der Küche zum Beispiel kein Problem. Jetzt habe ich eine Warteliste von Menschen, die mit mir kochen wollen.
Aber das liegt dann an deiner Person auch wirklich.
Das liegt, ne, an dem, also, Schmäh, das, ja, liegt an dem, dass es so unaufgeregt ist, dass du in der Küche keinen Streberteller brauchst, dass also keine Enrico-Talente schon Laubsäge arbeiten. Das ist nicht meine Küche, sondern meine Küche ist die impulsive. Das ist das, wonach sich jeder eigentlich sehnt, das, was er jeden Tag essen will, nämlich zu Hause, wie es bei Mutter war. Nur viel besser. Und das kann ich heute. Und dann habe ich einen Schmäh und dann habe ich viel gelernt in den letzten Jahren, auch über mich selber, auch über meine Eigenschaften in der Küche, dass Ruhe oft mehr Erfolg bringt als wie Nervosität und energisch sein. Und vor allem das Team, das ist nur eine Mannschaft. Das merkt man beim Fußball. Du bist Deutscher, ich bin Österreicher. Wir haben die Deutschen jetzt geschlagen beim Fußball. Warum? Weil die Österreicher nicht besser kicken konnten, sondern die bessere Mannschaft waren, das bessere Team. Und dort waren es nur Einzelkämpfer. Und das ist der springende Punkt.
Ist das nicht auch etwas, wenn du jetzt sagst, gerade jetzt soziale Komponente, dass vielleicht die Gastronomie, Hotellerie da nicht immer freundlich gegenüber ist, sondern eher genau das Gegenteil, also Familie und der Beruf sich nicht so richtig vereinigen lassen. Das, was du jetzt gerade sagst, ist ja auch das Team, was man führt, kann ja auch so eine soziale Komponente sein. Also würdest du empfehlen, auch irgendwie zu sagen, dass das eine relevante Erfolgsgarantie für dich ist, dass du auch so ein bisschen mehr bist als nur ein Job?
Da muss man klar unterscheiden. Also klar unterscheiden muss man das Team, den Leader, alle Mitglieder, auch bei jeder flachen Hierarchie braucht es immer einen, der vorangeht und der auch sich in den Wind stellt, und die anderen können sich in den Windschatten stellen. Also das braucht's. Da kann die Hierarchie noch so flach sein. Also Team Spirit ist ganz wichtig. Wir können es alle nur gemeinsam schaffen. Wir sind keine Einzelkämpfer. Einzelkämpfer werden es nie zu was bringen. Der beste Koch auf der Welt, der ausgezeichnetste Koch, ist, wenn er ein Einzelkämpfer ist, dann wird er nicht lange überleben. Das beste Restaurant. So, das ist was anderes. Der Stressfaktor und die soziale Komponente, ich würde die soziale Komponente zum einen noch einmal betonen, familienfeindlich. Das kriegst du nicht weg. Was viel mehr dazu kommt und was viel mehr zu Stress führt, das hat sich ja gewandelt, so wie sich bei euch sagt man da Work-Life-Balance, jetzt ist es mehr Life-Work-Balance. Also so haben sich die Parameter von Einstellung zu Arbeit empfunden, und ich habe ungefähr das Gleiche mit Life-Work-Balance, muss ich halten als Arbeitgeber, vor allem in meinem Betrieb in Salzburg, weil das merken wir alle, wenn wir ins Internet, also wenn wir in die Social Media schauen, in die Kanäle, wir werden alle hasserfüllter, wir werden alle aggressiver. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, früher waren es, wie ich noch bei Witzigmann und so gelernt habe, waren die Köche eher die Aggressiven, jetzt sind es die Gäste. Und damals waren die Gäste die Guten, und jetzt müssen die Arbeitgeber schauen, dass sie das alles zusammenhalten und sich vor die Mitarbeiter stellen. Also so war einfach ein Wandel erkennbar, und dieser Wandel wird sich fortsetzen. Und ich glaube, dass es nicht, ich habe immer noch das Positive, aber es wird der Wandel hat erst begonnen. Also wie man konsumiert. Es wird fast keine Wirtshäuser mehr geben. Die Mitte wird wegbrechen aus anderen Gründen. Es gibt das High-End noch und es gibt den sogenannten Schachtelwirt. Ne? Mm. Also wo du dann leider erlebst, wo die dann die Styroporpackerl oder die Papiersackerl aus dem Auto schmeißen.
Ja, das hatte ich gelesen von dir, ne? Du hattest gesagt, dass so große Gastronomie, Spitzengastronomie, dass das weiter aufleben wird, aber dass so der Mittelstand braucht ja die Leute, die wöchentlich kommen, ne? Also die Leute, die wirklich dann einmal in der Woche ins Restaurant gehen, in so ein mittelpreisiges Niveau. Ich war in Linz in einem Gastronomiebetrieb und die haben mir dasselbe gesagt, wie du gerade gesagt hattest. Sie haben am Wochenende zugesperrt, weil sie fürs Wochenende niemanden gefunden haben. Und sie haben sich auch gesagt, das ist einfach nicht mehr tragbar. Die Leute wollen am Wochenende essen gehen. Aber auf der anderen Seite wollen die Leute nicht mehr arbeiten. Ich habe jetzt auch nochmal drüber nachgedacht, wo du jetzt gerade sagtest, Teamgefüge, das Team ist nur zusammen gut, eine Mannschaft dahinter. In der Gastronomie, also ich habe auch gekellnert, das war mein erster Job, sogar schon als ich da super jung war.
Gutes Geld verdienen,
ja,
oder?
Absolut. Ich habe es super gern gemacht auch. Also für mich gab es diesen.
Und warum machst du es ja jetzt nicht mehr?
Ja, ich habe jetzt andere Themen auf dem Tisch.
Eben, ja. Und das machen junge Themen und das muss man eben auch sagen.
Ja.
Es gibt viele Einstiegsmöglichkeiten und vor allem lernt man dort Flexibilität.
Ja, komplett. Also auch soziale Kompetenz, ne? Also ja. Ich habe wahnsinnig viel gelernt, auch Verkauf, also es ist ja facettenreicher denn je. Ich war die beste Verkäuferin, wenn ich jemandem was zu trinken anbieten musste.
Und wenn du dann sagst und so, also das haben wir gelernt, nicht? Man sieht ja das jetzt, und sie wollen dann auch noch einen Kaffee zum Dessert,
ja, genau.
Ne, weil so kannst du es ja nicht sagen.
Ja, klar, ja, absolut. Genau. Ja, das sind so Kleinigkeiten. Schmiss, ne? Absolut, absolut. Aber
also
ich
mit
war
dem
auch,
Kopfnicken, ne?
Ja, richtig. Ich war am Ende auch geringfügig beschäftigt, also ich war Studentin, habe es nebenbei gemacht. Was glaubst du, sind vielleicht Ideen, wie kann man auch die jungen Leute wieder dazu bewegen, weil auch gerade da dieses der Effekt, andere gehen irgendwie feiern. Bei mir war es auch so. Meine studentischen Freunde sind am Wochenende ausgegangen. Ich habe dann gesagt, ich komme um 3 Uhr nach, weil ich muss noch in der Bar kellnern. Für mich war es kein Problem, weil ich hatte Spaß an der Arbeit. Ich wusste, dass ich gutes Geld verdienen kann. Was glaubst du erstens, warum ist das nicht mehr so? Also warum wird es auch nicht gesehen von jungen Menschen, dass sie gutes Geld verdienen können? Und wie kann man dem irgendwie gegenübertreten?
Ja, da können wir relativ wenig machen. Da muss man schon sagen, dass das in Österreich auch speziell ist. Ich gebe ein Beispiel. Es betrifft ja nicht nur den Tourismus, es betrifft ja mittlerweile fast alle Sparten, wo man am Wochenende arbeiten muss. Das ist die Polizei, nicht, aber der Buschauffeur, man merkt überall, wo man, also die Leute suchen, sind jetzt auch schon im öffentlichen Verkehr, in der Pflege, irgendwo. Und das hat die Komponente A, dass der Arbeitgeber und in dem Fall ich wahnsinnig gerne das auch honoriert, wenn einer an einem Sonnenfeiertag bei mir arbeitet, für die anderen da ist. Ich bezahle auch für diese Honoration gesetzlich vorgeschrieben 100% drauf. Das Problem ist nur, dass der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin nur 48% bekommt. Also wir sollten eher gemeinsam mit den Arbeitnehmervertreterinnen und Arbeitgebern darüber diskutieren, wie können wir sie belohnen. Und das wird, diese Schere geht in Österreich automatisch auseinander, weil immer weniger junge Menschen da sind. Die Boomer sind bald weg, die gehen in Pension. Das ist der eine Faktor. Der andere Faktor ist schon jener, du bist 20 oder 30 Jahre jünger wie ich, aber vor 30 Jahren konnte ich noch arbeiten und habe mir ein Auto davon kaufen können, habe mir was auf die Seite legen können. Und das ist jetzt einfach durch die Teuerung nicht mehr so. Das heißt, ich gebe hier keinem die Schuld. Ich gebe nur, ich will nicht ins Politische driften, aber hier ist eine Verantwortung in der Politik, dass junge Menschen Anreize haben, wieder zu arbeiten, dass sie sich was ersparen können, dass sie sich ein Eigenheim leisten können, dass sie sich ein Auto leisten können, eine Reise, was, you name it. Das ist völlig wurscht. Also ich glaube, hier sollte man einfach danach trachten und das müssen wir alle, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter suchen, in allen Branchen. Wir müssen gemeinsam aufstehen und sagen, wir wollen, dass meine Mitarbeiter netto mehr verdienen. Nämlich so, und warum ist das so? Weil die soziale Komponente, die ich für wichtig halte, ich bin nicht einer, der sagt, das Arbeitslosengeld müsste gekürzt werden. Ich will einfach das andere, nämlich dass die, wenn einer für 2.800 brutto nur 1.950 netto bekommt, dann ist das zu wenig. Wir könnten ihm locker 2.200 netto geben. Dann sind da Anreize, dann ist ein ganz anderer Unterschied mit Zuverdienstgrenzen. Das geht jetzt zu sehr ins Technische. Aber ich glaube, wir müssen Inaktivitätsfallen aufheben. Und eine Inaktivitätsfalle ist, zu viel zu versteuern vom Bruttolohn. Und darüber kann ich in Österreich nachdenken. Da gibt es genügend Spielraum. Und ich bin ein totaler Befürworter für Ich war ein totaler Befürworter für die Registrierkassenverpflichtung. Ich bin ein totaler Befürworter für all jene Systeme, die Illegalität ausräumen, die sogenannte Schattenwirtschaft oder das Modul Afrika, wie man sagt, das ist zwar nicht politisch korrekt, aber trotzdem forciert haben. Jene Betriebe konnten auch nicht nur so überleben, weil sie nur so Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gefunden haben.
Ja.
Weil früher war das mit der Wohnbauhilfe, der durfte nicht so viel verdienen, musste, wollte aber mehr, ansonsten hätte er die Wohnbauhilfe verdient, dann hat man einfach gesagt, ja, dann verdienst du 300 Euro schwarz. Das kann man sagen. Es ist auch bei mir verjährt, Gott sei Dank, aber das muss sich ändern.
Ja, also die Dunkelziffer in der Gastronomie, glaube ich, ist ja eine
sehr
der...
Sehr groß.
Ja,
und
absolut.
Du musst gutes Geld verdienen können, dann tut man es auch. Wenn du sagst, okay, was kann ich an dem Abend, wenn ich am Wochenende nur einen Job habe und ich verdiene jetzt, was weiß ich, für 20 Stunden oder 10 Stunden 300 Euro oder ist wurscht, mir fällt jetzt nur 300 Euro rein, dann muss auch das alles übrig bleiben.
Mhm. Ja.
So, das ist ein Anreiz. Dann kommen diese Betreuungsgeschichten dazu, dass vor allem Wiedereinsteigerinnen, Wiedereinsteiger müssten vor allem Kinderbetreuungsplätze haben, auch die Singularität, also Alleinerzieherinnen, Alleinerzieher setzt sich immer mehr voran. Wir haben nicht mehr dieses kirchliche Ehegelübde, bis das der Tod uns scheidet. Wir sind einfach in einer modernen Arbeitswelt angekommen. Und wenn wir in einer modernen Arbeitswelt ankommen, dann müssen wir für Männer und Frauen das Gleiche anbieten können. Nämlich, dass sie ihrem Job nachgehen können, auch wenn sie Kinder haben. Das Problem ist, dass immer weniger Kinder vorhanden sind, dass immer weniger Kinder zur Welt kommen, dass wir ein Kontinent sind, der immer älter wird, dass wir ein Land sind, das immer älter wird. Das heißt, in anderen Bereichen auch viel mehr nachgefragt wird, wie in der Pflege oder sonst. Wir brauchen aktiven Zuzug. Oder wir verändern das Schulsystem. Zu meiner Zeit, zu Maria Theresias Zeit, und zur Jetztzeit gibt es immer noch das gleiche Schulsystem.
Hm.
Volksschule, Mittelschule, polytechnischer Lehrgang. Wir leben aber alleine in den letzten 30 Jahren leben wir jetzt um 20 Jahre länger. Vor 30 Jahren hat es geheißen, okay, der geht jetzt in Pension, der lebt nur 2 Jahre, dann stirbt er. Jetzt lebt er aber 25 Jahre und das müssen wir irgendwie finanzieren. Das heißt auch, wir sollten später anfangen zu arbeiten. Wir sollten, wie in Deutschland, und ich höre aus deinem Idiom heraus, dass du Deutsche bist, gibt es die mittlere Reife. Und wenn 17-Jährige entscheiden könnten, was sie später tun, würden viele auch entscheiden, ich bin handwerklich begabt, ich bin dienstleistungsbegabt, ich bin design- oder technisch begabt, aber ich will keine Universität, weil die größten Dropout-Raten sind ja auf der Uni und nicht im Beruf. Und dann, wenn ich wählen kann, wenn ich chicken kann, wenn ich saufen kann und vor allem mit dem Auto fahren kann, dann kann ich auch selber über mein Leben entscheiden. Mhm. Aber welcher vernünftige Elternteil lässt sein Kind mit 14 entscheiden, was es macht?
Mhm.
Keiner. Jeder sagt, ich will, dass du die Matura machst. Ich will, dass du Chancen hast. Und dazu gehört die Matura. Die Matura kann er dann eh machen. Wir müssen einfach nur irgendwie einmal umdenken von Maria Theresia weg, dass man auch andere Arbeitswelten mit Schulwelten verbinden kann und dass man später zum Arbeiten anfängt. Ganz einfach.
Hm, absolut. Du hast es auch gesagt, dein Sohn 20 bis 30 hat diese Erfahrung gemacht, ist durch die Welt gereist, hat da sich entdeckt und dann auch wahrscheinlich jetzt eben, wo du gesagt hast, jetzt hat er sich ein bisschen ausgetobt, hat genug gesehen, ist jetzt bereit, den Restaurantbetrieb, Hotelleriebetrieb zu übernehmen. Das ist ja, spielt ja genau in diese Richtung, also in genau die Richtung. Glaubst du auch, das war der entscheidende Punkt, dass du ihm diese Freiheiten gelassen hast und dass er jetzt selber dazu gekommen ist, ich möchte das gerne übernehmen?
Nein, das war nicht der entscheidende Punkt. Der entscheidende Punkt war, glaube ich, jenes, wie es wir vorgelebt haben und wie frei und offen wir die Kinder mit partizipieren, mit Leben oder erzogen haben. Man muss sich das so vorstellen, der Seehof ist ein ganz besonderer Platz. Er ist ein Platz, der wahnsinnig viele Künstler um sich schart, der einen blauen Salon hat, wo ein ganz langer Tisch ist und wo man jeden Tag, also früher war das oder so, und jetzt ist auch noch, der Felix macht das Gleiche, wo sich Menschen treffen, die einen Beitrag dazu leisten wollen, dass die Welt besser wird. Und jeder kann einen Beitrag dazu.
So ein Community-Tisch.
Genau. Mhm. und wo man mit großen Künstlern oder mit Philosophen oder mit Journalisten oder sonst irgendwie Menschen gesprochen hat. Und da hat es den Kindern zum ersten Mal das Hirn aufgerissen. Also der Johannes, der älteste Sohn, der ist ja, bist du manchmal in Berlin?
Ja, tatsächlich. Ich habe mal in Berlin gewohnt, tatsächlich. Ein Jahr. Also Corona-Jahr, aber...
Der hat da mit dem Willi Schlögl die Barfreundschaft, die großartige Weinbar. Also, und der ist auch in der Gastronomie. Meine Tochter, die Franziska, die studiert in Köln Szenen- oder Bühnenbild. Das braucht man auch im Tourismus, nämlich da ist alles Bühne. Also die sind schon irgendwie dazu bereit. Das hat ein Vorlebeeffekt. Dass wenn ich immer nach Hause gehe und sage, ach, mein Beruf ist so scheiße oder das Ministerium ist so scheiße, wo ich arbeite oder diese Direktion ist so scheiße, dann wird mein Sohn, meine Tochter wahrscheinlich nicht den gleichen Beruf wählen, den ich gewählt habe.
Ja. Ja, toll. Also schön, dass du das so vermitteln konntest. Du hast ja damals Restaurantfachausbildung in der Fachhochschule quasi noch
Hotelfachschule
gelernt.
Habe nichts gelernt.
Du hast gar nichts.
Nein, ich hatte ja jedes
Wie
Jahr.
Wie so oft bei
ich
einer.
Ich hatte jedes Jahr ja Nachprüfungen in Kochen.
Okay.
Und damals gab es noch Stenografie und Maschinenschreiben.
Also hat das nicht so richtig dazu beigetragen, dass du jetzt da bist, wo du jetzt bist.
Genau.
Wie sind deine Kinder? Also du hast jetzt gesagt, sie sind ähnlich, also auch in die Richtung gegangen, vorgelebt. Sie haben es nachgemacht und hatten Lust auf diese Branche. Felix zum Beispiel, hat er in so einer Schule gelernt oder?
Er hat eine ähnliche Schule gemacht. Er hat auch Hotelfachschule mit Matura gemacht. Mhm. Ich habe es ja nur 3 Jahre gemacht. Ich durfte ja dann nicht die Matura machen, weil für mich in der Schule... Also ich bin der Rekordhalter und unangefochtene Spitzenreiter beim sehr gut des kleinen Mannes. Also ich glaube, kein Schüler nach mir hat jemals so viele Vierer gehabt wie ich. Also das war das sehr gut des kleinen Mannes. Und ich bin durchgekommen, ich bin nie sitzen geblieben. Das war einfach für mich, ich habe mit der Schule, mit den Lehrern relativ wenig anfangen können, habe auch eben, wie gesagt, in Kochen immer Nachprüfungen gehabt. Und erstaunlicherweise bei der Abschlussprüfung hatte ich dann eine 1 und habe für 2 andere auch eine 1 gekocht, weil ich einfach das System der Bildung schon damals sehr abgelehnt habe.
Hat sich was geändert jetzt, wenn du mit Felix sprichst? Wie hat sich die Ausbildung dort geändert? Hat sich überhaupt was getan?
Das ist das Traurige, dass sich dort nichts tut. Das ist das Niederschmetternde. Das Niederschmetternde ist auch, dass wir eben... jungen Köchinnen, Lehrlingen es zumuten, dass die noch immer ungefähr die gleichen Abschlussprüfungen haben. Also was sie kochen müssen, wenn wir Lehrlinge vorbereiten, wenn ich Lehrlinge vorbereite und schaue mir das an, was müssen sie jetzt so kochen. Das ist nicht, dass ich sie auf diese Welt vorbereite.
Was muss ich tun? Also wenn du jetzt sagst, es sollte sich was ändern und du hast es abgelehnt damals, was sollte sich tun in der Zukunft, dass es...
Es müsste vor allem, wir müssen einmal im Bildungsbereich wahnsinnig viel umrühren. Wir müssten den polytechnischen Lehrgang verändern in eine mittlere Reife für 3 Jahre. Wir müssten das Schulzeitalter von 9 Pflichtschuljahren auf 11 erweitern. Wir müssten später anfangen.
Weil die Jugendlichen einfach noch nicht wissen, worauf sie sich einlassen.
Das ist auch ganz logisch. Also vor 40 Jahren war die Ablenkung bei weitem nicht so groß. Heute haben sie ein Handy. Ich habe nicht einmal ein Handy gehabt damals, wie mein Sohn auf die Welt gekommen ist. Also so alt bin ich schon. Also ich glaube, das Ganze, die Welt ist viel offener, viel weiter, viel erwachsener, viel älter geworden. Und darum muss ich auch den jungen Menschen es ermöglichen, viel länger sich darauf vorbereiten zu können. Und das ist ja doch absurd, auszuprobieren. Also dieses oder jenes. Und ich bin überzeugt davon, wenn ich einem 17-Jährigen sage, was möchtest du eigentlich so ungefähr werden? Und jetzt ist er vielleicht 17 Jahre und vielleicht muss er in 30 Jahren 20 sein. Wer weiß, ich weiß nicht. Aber wir reden vom lebenslangen Lernen, von lebenslanger Bildung. Und schneiden trotzdem noch immer, und unsere Schultests werden immer schlecht, aber wir schneiden trotzdem noch immer mit 9 Pflichtschuljahren das Leben ab, wenn wir wollen.
Ist es nicht aber auch ein toller Aspekt der Gastronomie, dass man sagt, lebenslanges Lernen, also man hat das ja in verschiedenen Bereichen, wo es irgendwann, ich will jetzt keinen Beruf nennen, der irgendwann ausgelernt ist, aber es gibt ja Bereiche, die sind nicht so vielseitig wie zum Beispiel das Kochen. Also mir geht es zum Beispiel, ich bin schnell gelangweilt von Themen. das ist so ein persönliches.
Wirklich?
Ja, total. Also ich kann mich sehr schwer begeistern für eine Sache sehr lange. Da muss schon was passieren. Und ich finde, Essen und Kochen ist das Einzige, was
aber
mir im Leben...
Aber du bist noch immer von deiner Firma begeistert.
Ja, ich bin ja noch nicht so lange da.
Ach so. Aha,
und ich mache es ja zu dem, was es ist. Also ja, genau, ich kann es ja mitgestalten. Ja. Und so Themen wie heute, das ist ja etwas, das mache ich nicht jeden Tag. Deswegen begeistert mich das auch wieder tagtäglich. Aber Kochen, und da lernt man ja nie aus. Also du hast es gesagt, Felix ist rumgereist, hat sich inspirieren lassen. Es kommen immer wieder neue Kreationen auf den Markt, man kann sich austesten. Ist nicht das auch etwas, was man vielleicht viel mehr herausstellen sollte?
Nein, man muss sich immer mehr auf die Herausforderungen einstellen. Also man ist eher ein Getriebener als ein Suchender. Das muss ich schon sagen. Mhm. Also ein Getriebener, wenn man Gastronomie und Dienstleistung erfüllen will, dann hat man ja gewisse Komplikationen, gewisse Hürden zu überschreiten. Das heißt, der Fachkräftemangel, das Gästeverhalten, die Konsumationszeiten, dann kommt die Inflation dazu. Also da kommen viele äußere Faktoren, denen du nachhechelst oder wo du getrieben bist, dich zu verändern. Dann braucht es Innovation und Innovation auf persönlicher Ebene. Also das heißt, hier kann man Innovation nie technisch sehen. Hier kann man Innovation nie sehen, das Glas ist jetzt eckig oder das Glas ist lang oder kurz oder das neue Glas, sondern es kommt wahrscheinlich auf die Innovation an, wie lasse ich Gastronomie stattfinden. Zum Beispiel glaube ich, also nur um ein Beispiel zu geben, ich glaube, dass die Zeit mit der Pinzette bald vorbei sein wird. Ich glaube eher, jetzt kommt wieder die Wollust, jetzt kommt wieder zwar günstiger, aber der vollgedeckte Tisch, das Reichen von Freunden, die Kommunikation, die sogenannten Sharing-Optionen, die werden jetzt wieder kommen und das ist ein Trend und dann gibt es wieder was anderes. Und sind jene, die am innovativsten sind, wie vor 15 Jahren die Skandinavier, wo die ganze Welt nach Dänemark und Schweden gereist ist, um sich die Top-Restaurants anzusehen, die dann eine Geschichte dazu erzählt haben, dass das jetzt sozusagen der Wein ist von dieser schwangeren Pflückerin aus dem Südhang und die Wurzel ist dort unter diesem Baum, unter der großen Eiche sowieso gewachsen. Also das wird wieder anders. Aber das ist Innovation, das ganz wichtig ist, nämlich eine Geschichte muss man immer erzählen können. Warum und wieso? Warum und wieso gehe ich in ein Wirtshaus? Essen kann ich und schlafen kann ich woanders auch. Ich muss einen Sinn sehen. Und das ist ja das, wie wir auch den Seehof geführt haben, sinnstiftend.
Also
das
du heißt, verkaufst ja auch ein Erlebnis am Ende, oder? Also,
ja, du kannst ja aber, du kannst aber dem Nichtstun auch einen Sinn geben. Mhm. Das war immer die Frage, die Menschen, ich bin ja kein Rezeptionistentyp, weil ich habe mich immer davor gefürchtet früher, wenn es geregnet hat oder nicht geschneit hat, dann wollte ich nicht an der Rezeption sein, weil der Deutsche an und für sich ist ja auch so ein einer, der einen schlägt, das Gast, nicht?
Ich hoffe sagen, nicht, ich schlage nie jemanden.
Was haben Sie denn getan, weil es jetzt nicht so schneit und so? Das war früher und darum war ich nie in der Rezeption. Aber noch zurückzukommen, also Menschen, die Susi gefragt haben, was kann man im Seehof machen? Und sie hat gesagt, nichts. Und das dem Nichts geben einen Sinn, dem Nichtstun einen Sinn geben, mit vielen Büchern, mit der großartigsten Bibliothek, mit philosophischen Gesprächen, mit der Kunst an der Wand. Das war so die sinnstiftenden Elemente. Und du brauchst Sinnstiftung für alles, was du tust. Du musst darin einen Sinn sehen. Jetzt so wie ich im Unternehmertum.
Sehr gut. Jetzt hast du gesagt, du hattest das Problem, dass du keine Arbeitnehmer hattest, keine ArbeitnehmerInnen. Jetzt hast du wieder ein vollbesetztes Team. Also am Ende hast du gesagt, auch wegen dir kommen sie, weil du
in einem Betrieb.
Genau, dem Sinn gibst und das Ganze wertvoll machst und dass sie daran teilhaben wollen. Was würdest du anderen Gastronomen, Hotelbetreibenden sagen? Was ist das, was es ausmacht, um Leute für sich zu gewinnen?
Also um es anders zu sagen, ein Inserat zu schalten, ist zu platt. Das war ja auch, also ich habe einfach versucht, innovativ zu sein. Wir haben versucht, innovativ zu sein. Wir haben versucht, zu vermitteln, dass es am schönsten Arsch der Welt auch gut ist zu arbeiten, wenn man die Natur liebt, wenn man ein Freizeitsportler ist, wenn man nicht, wenn es einem nicht danach gelüstet wird, jeden Tag betrunken nach Hause, um 4 Uhr nach Hause zu kommen, weil das die größte Sause ist. Also ganz anders. Ich habe versucht, mich zu präsentieren. Ich versuche, meinen Spaß zu präsentieren an der Geschichte, obwohl ich nicht immer bin auch eine Spaßbremse, bin auch selber schlecht drauf manchmal, aber ich versuche einfach, also heutzutage zählen ganz andere Parameter. Die Parameter sind, wie können junge Menschen, wenn sie sich verändern, einen Sinn darin sehen. Also das heißt in der Natur, das heißt beim Wohnen, das heißt im Arbeitsklima, das heißt auch in der Entlohnung, das heißt in der Partizipation. Ich rede jetzt nicht von Gewinnbeteiligung, ich rede von Dienstleistung mit Respekt, Anstand und erhobenem Hauptes. Mit erhobenem Hauptes muss jeder Mitarbeiter hinausgehen und muss auch wieder hereinkommen. So. Und das muss man transportieren. Also das ist eins, Wertschätzung. Mhm. Ganz einfach Wertschätzung. Und darum bin ich auch so, ich gelte auch als Grantler, also durch meinen Bart und so bin ich ja eher so im ersten Erscheinungsbild kein freundlicher Mensch.
Findest du?
Ja, das sagen die meisten, weil ich nicht lächeln kann. Aber ich versuche auch hier das Bollwerk für meine Mitarbeiter zu sein. Also nicht, dass ich Angst verbreite unter den Gästen, aber ich sage dann manchmal schon ganz klar, wenn sie Grenzen überschreiten gegenüber meinen Mitarbeitern, das ist jetzt nichts. Das sind ganz einfache Beleidigungen. Und du merkst einfach auch, und das hängt bei uns auch ganz groß, du siehst, das Niveau eines Gastes ist so ausgeprägt, wie er mit dir spricht und kommuniziert. Und das ist wie wir alle. Wir grüßen, wir sind freundlich, wir haben Spaß daran. Und wenn wir respektiert werden in der Dienstleistung, dann geben wir auch den großen Spaß und den großen Respekt zurück.
Also das ist ja auch wieder Wertschätzung den Mitarbeitenden gegenüber, ne?
Also wenn du ist Wertschätzung gegenüber der Gesellschaft.
Ja.
Wenn du, und das ist allgemein, wenn du jetzt da mit der U-Bahn wegfährst und du bist irgendwo, sitzt in der U-Bahn und schaust so in den Schatten des Glases hinein oder du lächelst den anderen an und sagst, hey, ich bin auch da. Dann ist doch das was, ganz was anderes. Und du hast mehr Spaß daran, als wie wenn du gelangweilt in diese Glasscheibe hineinschaust. Oder?
Das geht uns ja allen so.
Das ist wurscht. Und am Ende des Tages, und das sage ich immer meinen Mitarbeitern, wisst ihr was? Und bei mir war Nicolas Cage und so viele Künstler sind da. Weißt du, der muss auch jeden Tag einmal scheißen gehen. Entschuldigung, aufs Klo gehen, der muss auch immer. Und das macht ihn so menschlich.
Ja, absolut. Am Ende sind wir alle Menschen, das stimmt. Du hast gesagt, also das, was du jetzt auch sagst, du kannst nicht lächeln. Das ist ja authentisch. Und ich glaube, das ist auch immer etwas, was wir auch von unseren KundInnen mitbekommen. Sie versuchen, genau, dieses Inserat, was sie schalten, was dann irgendeine Erwartung schürt, die sie am Ende nicht halten können. Jetzt haben wir darüber gesprochen, Gewinnung, authentisch zu sein, Wertschätzung gegenüberzubringen, auch wirklich die Aspekte rauszufiltern, die euch vielleicht differenzieren von anderen Betrieben. Wie schaffst du es, sie zu halten? Also wenn man jetzt mal Zahlen anguckt, 4 von 10 Mitarbeitenden in der Branche Hotellerie, Gastronomie sind bereit, den Arbeitgeber oder die Branche sogar zu wechseln. Auch jetzt gerade nach Corona. Ne? Wir haben es jetzt, also ich habe es eingangs gesagt, die Arbeitslosenquote in der Branche sind so gering geworden, weil es einfach nicht mehr so viele Leute gibt, die sich in dieser Branche überhaupt noch tummeln. Ne? Viele Abwanderer, die während der Corona-Zeit gemerkt haben, okay, ich kann in dem Job nicht mehr arbeiten. Die vielleicht dann irgendwo anders Fuß gefasst haben. Wir haben vorhin drüber gesprochen, gegebenenfalls in Richtung Systemgastronomie oder große Handelsbetriebe, sagtest du, da sind viele hin abgewandert. Hast du das auch gespürt und wie schafft man es vielleicht, die wieder zurückzuholen oder die zu halten, dass das nicht als Risiko dasteht?
Naja, das große Risiko, da gibt es eigentlich der Punkt ist eigentlich ein anderer im Risiko. Vor Corona hatten wir eine riesengroße Anzahl an osteuropäischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Im Lockdown sind viele davon zu Hause geblieben oder haben sich andere Standbeine gesagt. Das führte zu Engpässen, vor allem im letzten Jahr und im vorletzten Jahr bei uns. Und diese Engpässe, wenn mein Küchenchef nicht genügend Mitarbeiter gehabt hätte, hätte er irgendwann einmal gesagt, ich gehe woanders hin, da habe ich es ruhiger, da habe ich es nicht so stressig und muss nicht für wen anderen irgendwas auslöffeln oder so. Also das Wichtige ist, dass du zum einen das, was du anbieten willst, auch dementsprechend mit Mitarbeitern befüllen kannst. Das heißt, wenn ich das nicht anbieten kann, muss ich mein Angebot verändern. Die Öffnungszeiten verändern. Sonntag in Wien kannst du fast in kein Wirtshaus gehen.
Montag auch.
Ja, Montag ist ja noch besser als wie Sonntag.
Ja.
Mhm. Weil die anderen schon Samstag und Sonntag zu haben. Aber im Grunde genommen muss man da ganz andere Parameter setzen. Und es ist erstens die soziale Komponente, zweitens das äußere Umfeld, das heißt mit den Betreuungsplätzen, mit der Flexibilität. Und drittens ist natürlich auch, und das will ich auch noch einmal sagen, in Österreich sind wir einfach auch zu billig für das, was wir zahlen. Oder wir sollten mehr zahlen, wir sollten vielleicht zu einem anderen System wechseln. Das würde uns wahnsinnig helfen, wenn wir das Schweizer System hätten, nämlich zwischen Versicherungspflicht und Pflichtversicherung. Das heißt, würden wir die Bruttolöhne ausbezahlen, dann hätten wir natürlich auch Waffengleichheit.
Klar, ja.
Aber so viele Menschen gehen auch nicht mehr in die Schweiz, also von Österreich aus. Und das hat mit dem Nachwuchs zu tun. Und das hat mit dem, ich würde einfach die Frage stellen, wie könntest du dir Gastronomie, du hast ja dort früher gejobbt, du hast wahrscheinlich dann bist in eine Partnerschaft eingegangen und dein Partner, deine Partnerin ist nicht im Tourismus und dann musst du dich automatisch verändern. Das kommt automatisch. Wegen der Arbeitszeit ist einer der größten Themen. Meine Mitarbeiter oder unsere Mitarbeiter, die bleiben eigentlich in der Regel sehr lange. Die kommen auch wieder. Ich habe verschiedene Modelle. Ich habe ja ein Modell für 2 Winterbetriebe, die nur im Winter offen sind. Das ist die schwierigste. Dann habe ich einen Ganzjahresbetrieb in Salzburg und einen Ganzjahresbetrieb in Goldegg und hatte einen 2-Saisonen-Betrieb in Goldegg, wo wir auch auf Ganzjahresbeschäftigung aus waren. Also das Wichtigste, glaube ich, ist Haltbarkeit, ist Beständigkeit. Beständigkeit heißt Ganzjahresjobs. Also Tourismus kann im Grunde genommen in Österreich 365 Tage im Jahr funktionieren. Da sind wir nicht vom Wetter abhängig. Das habe ich vor Corona gesagt. Jetzt sage ich es anders, weil jetzt die Teuerung dazu gekommen ist. Weil jetzt auch das Urlaubsverhalten der Konsumentinnen und Konsumenten ganz anders geworden ist. Früher ist man 3-4 Mal auf Urlaub gefahren. Heute fährt man maximal 2 Mal und dann schaut man sich das nochmal genau an. Also einen langen Urlaub, 100%ig, und das wird sich nie aufhören, ans Meer oder ans Wasser. Die wenigsten planen ihren Haupturlaub in den Bergen und schon gar nicht im Winter. Und Winter ist nicht billig. Und das habe ich eingangs gesagt, wir sind in der Gastronomie, also das meine ich jetzt auch mit der Hotellerie zusammen, noch immer das billigste Urlaubsland in den Alpenländern. Das dürfen wir nicht vergessen, wir sind billiger wie Südtirol, wir sind billiger wie Slowenien, wir sind billiger wie Deutschland und vor allem billiger wie die Schweiz und Frankreich. Also das heißt als Anbieter. Aber wir können durch diesen günstigen Preis auch nicht noch höhere Löhne zahlen. Wobei ich sowieso kein Problem habe, weil ich verstehe diese Diskussion nicht mit den Mindest-KVs, also Mindestkollektivverträgen. Das ist mein, wie gesagt, 40 Stunden 5 Tage sind bei mir 2.800 brutto, Mindestgehalt.
Mhm.
Und da verstehe ich die politischen Diskussionen nicht. Ganz einfach. Aber die Frage ist, was sich ändern muss. Weiß ich nicht. Ich glaube, es wird erst jeder, und das ist jetzt kein besserwisserischer Spruch oder so, es wird erst jeder merken, wenn es für die Beerdigung meines Vaters kein Wirtshaus mehr gibt, werden wir erst aufwachen. Und das meine ich auch so drastisch, nämlich ich werde sicher nicht die sogenannte Laich, so wie es bei uns heißt, in der Tankstelle machen oder beim McDonald's und im Vorsaal sowieso nicht. Also wir merken immer erst dann, und das ist nicht nur im Tourismus, wenn was komplett weg ist, dann fangen wir an aufzuwachen und das ist dann zu spät. So wie jetzt das Klima weg ist und die Beständigkeit des Klimas, so wachen wir erst jetzt aus. Obwohl schon vor 30, 40 Jahren Menschen davor gewarnt haben.
Gibt es noch was zu retten in der Gastronomie? Was wäre dein Tipp?
Viel. Ich arbeite daran. Ich arbeite jetzt zum Beispiel daran, was in der Gastronomie zu retten ist, dass man Kindern das Bewusstsein für gesundes und richtig gutes Essen beibringt. Das ist eine Lebensaufgabe von mir geworden. Und darum betreue ich jetzt das Projekt in Dreiskirchen, weil ich glaube, dass wenn Kinder nicht lernen, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nie mehr wieder. Das heißt, es ist total erstaunlich, wie wir jetzt das angefangen haben. Wir kochen jetzt noch für 400 Kinder und im Jänner für 800. Die Kinder sind total verblüfft, dass sie zum ersten Mal Minze schmecken. Dass sie wissen, wie eine Kartoffel ausschaut, dass sie Ingwer in der Karottensuppe haben, dass sie drei Gänge kriegen. Davon sind zwei warm, Suppe und Hauptspeise und danach noch Dessert und Salat dazu. Also eine Vielzahl an wahnsinnig neuen Erfahrungen, das ist Hoffnung für die Gastronomie. Weil nur so kann ich sie, ich will jetzt nicht sagen, dass Systemgastronomie scheiße ist. Ich bin auch noch manchmal zum Schachtelwirt gefahren. Ist halt 20 Jahre her. Aber ich bin hingefahren und ich glaube aber, das sollte nicht zur Normalität werden. Und ich sollte nicht, es sollte zu Hause gekocht werden. Es sollte zu Hause mit den Kindern kommuniziert und gekocht werden. Und das ist so ein Lebensstil, weil dann würde der Respekt gegenüber Gastronomie ganz anders funktionieren. Und du hast dich ja mit mir befasst, du wirst auch das gelesen haben, dass ich sozusagen der Papst des guten Schnitzelpreises bin. De facto, also ich habe immer die Parole ausgegeben, keine Angst vor hohen Preisen. Es kommt ja auf die Qualität drauf an und nicht auf den Preis. Und wir, und damit meine ich die Deutschen und die Österreicher, diskutieren immer nur über den Preis. Mhm. Und nie über die Qualität. Während in Italien immer nur über die Qualität und nie über den Preis diskutiert wird. Sehr erstaunlich. Und
hat sich das in den Jahren verändert? Also jetzt so in
das ist immer ärger geworden.
Ja, ne?
Es ist immer, also ich kann mich noch erinnern, ich habe eben ein normales Wirtshaus aufgesperrt und nach einem Monat und habe nur regionale Produkte verkaufen wollen. Und nach einem Monat kam die Bauernvertreterin und die sagt zu mir, ich möchte bei dir ein Schnitzel um 16 Euro. Und dann sage ich, das kann nur vom Schwein sein, das kann ich nicht verkaufen. Ich habe aber ein Goldecker gehabt und das kostet 26. Sag sie, nein, das interessiert sie nicht. Und dann habe ich gesagt, in Goldeck gibt es kein Schwein. Das Schwein kann nur billig und vom Ausland sein. Aber das ist ihnen allen egal. Und das meine ich, du brauchst ein Bewusstsein, wenn du ein vernünftiges Bewusstsein zu den Mitarbeitern hast, eine respektvolle Art der Behandlung, eine respektvolle auf Augenhöhe, ein Gespräch führen, auf Augenhöhe auch an Lohnverhandlungen zu führen, auf Augenhöhe auch mit Mitarbeitern über Probleme sprechen zu können. Ganz ruhig, so muss man sich auch in der Gesellschaft verhalten und das ich glaube schon, dass, also ich gebe die Hoffnung nicht auf und ich bin da durchaus optimistisch. Ich hoffe nur, dass es nicht zu spät ist, dass wir dann erst wieder mit einer Schnitzelprämie, so wie es in Niederösterreich ist, wirst du kein Wirtshaus am Leben erhalten können, sondern mit anderen Gesichtspunkten, mit höherer Sensibilität.
Du sprichst von diesen 10.000 Euro Einmalprämie, ne? Für
ja, bis zu 10.000. Ja, ja. Also das machen ja 7 Millionen aus. Also nur damit du einheimisch, wobei man ja sagen muss, nicht einmal Schnitzel ist einheimisch, österreichisch, sondern das ist mailändisch. Buchteln sind böhmisch. Das Einzige, was bei uns, glaube ich, wirklich einheimisch ist, sind Bernerwürstel und Käsekreiner.
Und damit ein Restaurant aufzumachen, ist auch schwierig.
Verdienst aber gutes Geld.
Wie geht es ihr damit um? Ich meine, du hast über Teuerung gesprochen, insgesamt Preise. Ne, du hast gesagt, also am Ende der Kunde oder derjenige, der ins Restaurant kommt, der, wo die Schere ja auseinandergeht, ne, Spitzengastronomie oder Schachtelwirt, diejenigen, die in den mittelpreisigen Klassen unterwegs sind, hast du das Gefühl, dass auch Großhändler die Preise, wie geht ihr damit um? Also
ja, das Thema ist wirklich jenes, dass du, und warum ist das so passiert und warum wurde das, und da hat Corona einen großen Anteil daran, also die Lockdowns. Viele Menschen haben gesagt, okay, auf der Tanke bekomme ich auch noch mein Bier, hol den Kasten ab und sauf halt in meinem Keller, mache eine Kellerbar mit meinen Freunden und viele sind zu Hause geblieben. Also das Wichtige ist ja, ich gehe zu diesen großartigen Restaurants, die es in Wien zuhauf gibt, auch in Salzburg, die Opas, in Wien, Ratz und Sohn, Steyrek, was weiß ich, einmal im Jahr. Es ist nicht billig, aber ganz außerordentlich. Das sollte ein singuläres Erlebnis sein. Die Funktion eines Wirtshauses sollte eher die Kommunikation des guten Preis-Leistungs-Verhältnisses und des wöchentlichen Besuchs sein.
Schafft man das noch als Gastronom?
Nein, als Gastronom schon.
Auch unter den Preisen, also die dann von der Gesellschaft erwartet werden?
Ja, aber das wird immer schwieriger, weil die Gesellschaft immer weniger Geld hat und sie fangen an zu sparen. Und am Land, sage ich immer, früher lebte man ja von diesem Kommunikationsplatz Wirtshaus. Da war der Stammtisch auch für die Politik wichtig. Für die Politik ist jetzt das Vereinslokal wichtig und nicht der Stammtisch. Und das ist das, was mich so von meinen Partnern, und da meine ich den Handel, den Großhandel, so nervt, so abhebt, weil auch meine Bierfirmen, die haben bei mir von 23% bis 26% die Preise erhöht. Aber im Handel bleibt der Bierpreis gleich. So, das erschwert die Konkurrenz, das erschwert die Preis, die Durchsetzung.
Absolut.
Und das ist eben für einen Marktwirtschaftler, für einen liberalen Menschen einfach wahnsinnig schwierig zu begreifen. Es braucht, und für andere auch, wenn man sagt, es braucht mehr Wettbewerb. Und jetzt stellen wir uns das einmal so vor, es würde nur mehr zwei Wirtshäuser geben. Und jeder will dann, kann auch nur mehr in die zwei Wirtshäuser gehen. Dann bestimmt der den Preis. Würde es 100 geben, dann bestimmt der Konsument den Preis. Also es ist auch für den Kunden immer das Bessere. Und das meine ich eben damit.
Spannende Themen. Wir sind fast am Ende.
Schade.
Was möchtest du mitgeben? Ja, ich fand es auch sau spannend. Du kannst gerne nochmal kommen und ich komme auf jeden Fall in Goldeck vorbei. Ich bin ja immer noch auf meiner Österreich-Tour nicht am Ende.
Dir wird ja da schon gedeutet, du musst abbrechen.
Na, auf jetzt gar keinen Ärger. Fall. Du!
Ich merke alle da, die da drinnen sitzen, diese
15. Keep on going, wird uns gesagt. Also hier will keiner, dass das endet. Ich auch nicht. Aber
jetzt anders sagen.
Ja. Ich komme dich mal besuchen. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass wir uns nochmal wiedersehen. Wenn nicht hier, dann bei dir in
Goldeck oder Salzburg oder Gastein.
Ja. Nehme ich dich beim Wort. Vielen Dank, dass du da warst.
Ich danke.
Ich freue mich auf alles, was noch kommt, was ihr noch machen werdet mit eurem Namen und euren Lokalitäten.
Was ich so mache. Sepp, was machst du?
Sepp, was machst du? Haben wir heute erfahren. Das war Sepp und Zeitausgleich und vielen Dank fürs Reinhören.
Das war Zeitausgleich, der Podcast zur Arbeitswelt in Österreich. Danke für deine Zeit. Wir hören uns wieder.